886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern wie gewohnt um die Uhrzeit über ein paar der Top-Themen des Tages und starten dann mit einer Geschichte seit letzten Freitag, so eigentlich durchgehend Thema aller Tage gewesen, aber es gibt einfach ein paar spannende neue Entwicklungen und Aspekte und deswegen haben wir uns gedacht, okay, jetzt nach dem Wochenende reden wir mal über dieses Thema an dieser Stelle und zwar schreibt zum Beispiel hier der Standard: Wann starb Nawalny? Mehr Fragen als Antworten nach Tod des Aktivisten. Ich glaube, die Grundgeschichte müssen wir jetzt nicht im Detail noch einmal erklären, das haben, glaube ich, tatsächlich alle mitbekommen. Geht um Alexej Nawalny, den Oppositionspolitiker, der inhaftiert war und eben jetzt verstorben ist am Freitag. Wobei, das ist gleich die Frage, war das tatsächlich so, dass er am Freitag verstorben ist? Offizielle Angaben 16. Februar, also freitags 14.19 Uhr. Dann aber plötzlich gab es einen Todeszeitpunkt von 14.17 Uhr. Das wäre jetzt noch nicht das große Problem gewesen, aber es ist dann verlautbart worden von einem Insider aus dem Gefängnis, der gemeint hat, es gab große Aufregung schon am Donnerstagabend, dann wurden Handys eingesammelt und gegen Vormittag, am nächsten Tag, am Freitag, ist schon im Gefängnis klar gewesen, Nawalny ist tot.
Okay.
Und außerdem ist auch ein Hinweis darauf, dass einfach innerhalb von 10, 15 Minuten nach der offiziellen Bekanntgabe der Todesurzeit sofort eine Meldung der offiziellen russischen Seite, also der russischen Regierung, parat war. Das hat also den Eindruck vermittelt, man wäre darauf vorbereitet gewesen und hätte sich zumindest Zeit genommen, um das irgendwie ein Statement sich zu schreiben. Und die Familie natürlich und auch die Mutter hier fordern jetzt immer noch einmal einen Zugang zum Leichnam. Ist bis jetzt noch nicht gewährt worden. Überhaupt ist noch nicht ganz klar, wo der Leichnam sich befindet. Behauptet wird, die Obduktion würde jetzt mindestens noch 2 Wochen dauern. Natürlich absolut ungewöhnlich. Wenn man eine Obduktion schnell machen will, geht das wesentlich schneller. Vermutet wird jetzt von den Anhängern von Nawalny, dass hier so lange abgewartet wird, bis mögliche Spuren von Giften oder sonstige Möglichkeiten verschwunden sind im Körper, sich zersetzt haben, damit man hier nichts mehr nachweisen kann. Generell gilt aber eigentlich überall als relativ klar, egal wie lange und was dauert, die Untersuchung der russischen Seite wird keine andere als eine natürliche Todesursache zutage fördern. Das große Thema, was wir ja auch hier haben, natürlich in Österreich, auf der ganzen Welt, die Frage, wie wird das kommentiert von den anderen Staatschefs, Regierungschefs? Wie wird hier die Verantwortung gesehen? Und eigentlich sind sich da unisono fast alle einig, dass sie sagen, die Verantwortung trifft hier auf jeden Fall, das ist die russische Regierung und damit Wladimir Putin. Und da geht es gar nicht, weil das oft auch verwechselt wird. Da heißt es, man weiß noch gar nicht und Ermordung oder nicht, das weiß man nicht. Da geht es nicht im Detail darum, dass es wirklich die Frage ist, ob er per se ermordet worden ist mit einem Vorgang, einem physischen Akt einer Ermordung, wie jetzt einer Vergiftung oder sonst irgendwas. Sondern es geht einfach darum, dass er jetzt seit Jahren eingesperrt war in einem der schlimmsten Straflager, die es in Russland gibt und dort auch ständiger Folter ausgesetzt war. Immer und immer wieder, ihm sind Medikamente vorenthalten worden, er war sehr abgemagert, teilweise zwar auch im Hungerstreik, aber generell einfach waren die Bedingungen sehr, sehr anstrengend und dass das sich auf seinen Körper ausgewirkt hat. Also auch wenn das dazu geführt hat, dass er letzten Endes verstorben ist, wird das auch als ein Mord auf Raten gesehen, wie es von einigen formuliert wird. Und da war auch vor allem Alexander Van der Bellen, Präsident, sehr schnell und hat als erster hier ganz klare Worte gefunden und gemeint, das mörderische Regime Putins wäre dafür verantwortlich. Da sind dann eigentlich alle Parteien nachgezogen, also Außenminister Schallenberg zum Beispiel oder eben auch jetzt gestern im Report zum Beispiel SPÖ-Chef Babler ist danach gezogen. Von der FPÖ zum Beispiel hat man noch gar nichts zu dieser Causa von Herrn Kickl gehört. Das ist einfach nicht erwähnt worden bisher. Interessant auch ein Aspekt, der jetzt hier in der Zeit zum Beispiel steht und auch in mehreren Medien erwähnt worden ist. Putin hat den Vizechef der Gefängnisbehörde befördert und zwar gestern. Nach dem Tod von Alexej Nawalny. Und der ist nachgewiesenermaßen zuständig gewesen für einige erschwerte Haftbedingungen für Alexej Nawalny. Das ist natürlich ein unfassbarer Zeitpunkt für so eine Beförderung und so eine, das sagen jetzt die Anhänger von Nawalny, das ist also offenbar eine Belohnung für die Folter, die Putin ausspricht. Das ist natürlich jetzt, ich sage nochmal, das war von den Anhängern die Formulierung, aber auch als außenstehender Beobachter kann man sagen, also dass der Zeitpunkt zufällig ist.
Ja, es wirkt wie ein Schlag ins Gesicht.
Ja, es scheint sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das so ist. Und Das ist natürlich halt eine wahnsinnige Aufregung, die hier durch die ganze westliche Welt geht. Bei Trauerbekundungen, zum Beispiel am Wochenende, wo Menschen Blumen abgelegt haben für Alexander Navalny, sind hunderte Menschen von der Polizei verhaftet worden, mhm, wegen Störung der Öffentlichkeit oder sonstigen, sage ich mal, eher fragwürdigen Argumenten und Gründen.
Ja, ja.
Und teilweise auch mit Gewalt vorgegangen worden gegen, nach allen Berichten, friedlichen Protesten. Und das zeigt ja das Bild, was in Russland einfach herrscht generell. Und das ist auch das, was man seit Jahren immer wieder mal sagt. Aber es wird halt immer klarer, es geht hier um eine Diktatur, es geht hier um ein Regime. Und wie es ja eben auch Präsident oder Philipp würde sagen, mörderisches Regime. Auch dieser Tage ja ein Deserteur der russischen Armee, ein Hubschrauberpilot, der dann in die Ukraine übergelaufen, mhm, ist, ermordet worden tatsächlich vom Geheimdienst, vom russischen.
In Spanien, oder?
In Spanien, genau, ja, so ist das. Er war halt quasi im Exil, aber dennoch gefunden worden.
Ja.
Und diese Zustände natürlich, ja, sind aus unserer Sicht irre. Ja, wenn man sagt, okay, dort geht's halt so zu. Werden aber sehr oft auch verteidigt, vor allem von, wenn man sich Online-Kommentare oder Foren durchliest, da verteidigen das viele und meinen, naja, gerade die sagen, bei uns sind so schlimme Zustände politisch und da ist keine Freiheit, mhm, und die Russen, die muss man auch verstehen und so weiter. Aber dort halt wiederum, da geht's halt ganz anders zu.
Ja.
Interessanterweise hat sich auch dieser Tage Karin Kneißl, ehemalige FPÖ-Politikerin, geäußert, die jetzt in Russland lebt und gemeint, ja, sie versteht das alles gar nicht, diese ganze Aufregung. Und sie lebt hier in Freiheit und Friede in Russland und ist glücklich, hier zu sein.
Naja.
Auch das ist eine Aussage, die in diesen Tagen mit all diesen Geschehnissen einfach an Absurdität eigentlich kaum mehr zu übertreffen ist, wenn man sich auch wirklich so neutral wie möglich anschauen will, aber ja, das geht sich zeitpunktmäßig, ja, und tatsachenmäßig einfach nicht aus.
Das ist entbehrlich.
Ja, absolut. Also absolut unverständlich, wie das in diesem Augenblick sein kann. Und um sich anzuschauen, was jetzt in Russland aktuell sonst ansteht, sind die Präsidentschaftswahlen jetzt im März, stehen die an. Wladimir Putin ja Präsident von 2000 bis 2008, dann eine Pause als Ministerpräsident, wo ein, wie man sagt, von ihm eingesetzter Medvedev Präsident war und dann seit 2012 wieder bis jetzt. Man hat dann 2010 auch schon laut Verfassung die Amtszeit des Präsidenten verlängert von 4 auf 6 Jahren. Und in Russland gilt, dass eigentlich ein Präsident immer nur 2-mal hintereinander Präsident sein darf.
Mhm.
Mit einer Unterbrechung darf es dann aber noch einmal. Deswegen ging das auch so, wie es jetzt war.
Also
2 Amtszeiten, einmal nicht, dann wieder 2 Amtszeiten. Das ist geändert worden, 2020. Das geht zwar in Zukunft jetzt nicht mehr. Das heißt, in Zukunft darf ein Präsident nur noch 2-mal hintereinander, mhm, Präsident sein. Und dann theoretisch, laut aktuellem Stand, nicht mehr. Aber was diese Verfassungsänderung erzeugt hat, ist, dass alle bisherigen Präsidentschaften und Amtszeiten nicht mehr gelten. Und
nein,
somit darf Wladimir Putin, also theoretisch, auch von Alter und Gesundheit her, wenn es sich ausgeht, noch 12 Jahre im Amt sein. Also, ja.
Wahnsinn.
Zustände in Russland, die wirklich für glaube ich, uns in Österreich einfach einem den Schauer über den Rücken laufen lassen.
Auf jeden Fall, ja.
Und wie da die Bevölkerung auch weiter leiden wird von dem Ukraine-Krieg, ganz zu schweigen, was da alles noch passieren wird. Da, glaube ich, besteht uns leider noch einiges bevor.
Zu Karin Kneißl noch, irre ich mich, oder das war doch die Außenministerin, wo Wladimir Putin auf der Hochzeit war, oder?
Du irrest dich nicht.
Sie hat nicht. Okay.
Ihn einfliegen lassen und dann mit ihm getanzt und vor ihm einen Knicks gemacht.
Ach ja.
Der hat jetzt einen guten Posten und Friede und Freiheit in Russland beschert.
Ein schönes Leben offensichtlich.
Wir schauen nach Österreich zu einem ganz anderen Thema. Es geht um die Gesundheit, Mike.
Meinbezirk.at schreibt, WHO schlägt Alarm, Masernfälle in Österreich fast verdoppelt. Die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt Alarm geschlagen. Da geht es nicht nur um österreichische Zahlen, sondern auch um globale Zahlen. Im vergangenen Jahr sind weltweit mehr als 306.000 Masernfälle gemeldet worden. Das ist ein Anstieg von 79% gegenüber dem Vorvorjahr, also von 2022 auf 2023, fast 80% mehr gemeldete Masernfälle, muss man dazu sagen. Dunkelziffer wahrscheinlich sehr, sehr viel höher, weil ja viele Länder da überhaupt gar keine zuverlässigen Daten liefern können. Und auch in Österreich ist ein starker Anstieg spürbar. Letztes Jahr gab es laut der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, 186 Masernfälle. Heuer sind es jetzt schon 129. Mhm. Also es ist doch ein sehr, sehr starker Anstieg. Und da hat jetzt auch der Gesundheitsminister wieder Alarm geschlagen und einen Impfappell an die Bevölkerung gerichtet. Es ist so, dass das ja schon recht bitter ist, weil die Masern sind eine doch recht gefährliche Krankheit, sind auch wirklich sehr, sehr ansteckend. Also ich habe mir Daten angeschaut, Corona in der schlimmsten Zeit, vielleicht können sich manche noch an den R-Wert erinnern, diese also so diese, wie viele Menschen steckt ein Infizierter durchschnittlich an.
Ja.
In der schlimmsten Zeit in Corona, das war 2020, war der ein bisschen über 2. Und Masern haben einen R-Wert von zwischen 12 und 17. Also es ist wirklich eine sehr, sehr ansteckende Krankheit und auch eine Krankheit, die theoretisch, und so ist es auch in manchen Regionen der Welt schon passiert, ausgerottet werden könnte. Gibt es Regionen in Nord- und Südamerika und es war auch hierzulande schon nahe der Ausrottung, aber die Durchimpfungsrate sinkt jetzt, weil offenbar immer mehr Menschen ihre Kinder nicht impfen lassen. Es reicht nämlich 2 Impfungen im Kindesalter. Das reicht, dann bist du lebenslang geschützt. Und dadurch, dass Masern aber so ansteckend sind, muss die Durchimpfungsrate der Bevölkerung sehr hoch sein. Und da sind wir jetzt bei weitem nicht dran. Also Durchimpfungsrate sollte ungefähr bei 95% liegen. Und aktuell schreibt mein Bezirk.at, da sind wir bei ungefähr 86%. Also es ist weit entfernt vom Idealfall. Wie gesagt, da muss man jetzt noch nicht riesengroße Panik schlagen, weil es sind doch 130 Fälle auf ein bisschen über 9 Millionen Einwohner. Es ist noch nicht eine Epidemie. Aber es ist doch so, dass man sagen kann, also das könnte man verhindern und es ist wirklich keine ungefährliche Krankheit und wirklich sehr, sehr ansteckend.
Leider aber die Impfskepsis sowie generell die Wissenschaftsskepsis in Österreich wahnsinnig angestiegen in den letzten Jahren. In der Wissenschaftsskepsis übrigens, also dem Nichtglauben gegenüber Wissenschaft, sind wir in der EU Spitzenplatz.
Sind wir Europameister,
ja,
gell?
Das ist traurig. Noch kurz einen Blick zu einer Meldung aus Spanien.
Italien.
Aus Italien, pardon.
Genau, wir schauen nach Italien. Da wird nämlich empfohlen, nicht zu lange im Freien zu bleiben, weil die Luft zu schlecht ist. Mailand stöhnt unter anhaltendem Smog, ist ein Artikel auf news.at. Am Sonntag war die Luft in Mailand in einem Ranking kurzzeitig die drittschlechteste der Welt. Die hohe Feinstaubbelastung im Norden Italiens ist schon längere Zeit ein Thema. Vor allem im Winter gibt es mehrere Gründe dafür, unter anderem die geografische Lage, eine hohe Bevölkerungsdichte, viele Fahrzeuge und dazu dann auch noch wenig Wind und Regen. Das heißt, die Atmosphäre wird nicht gewaschen und ja, das zeigt sich jetzt. Seit Dienstag gelten da Maßnahmen zur Bekämpfung, unter anderem ein Dieselfahrverbot in Gemeinden oder auch das Anzünden von Feuern im Freien und die Verwendung von Holzöfen wird verboten in der Region Lombardei. Generell ein Anti-Smog-Protokoll gibt es in Italien eigentlich seit 2017. Das hat halt offenbar wenig gefruchtet, wie jetzt eben dieses Ranking zeigt. Und Italien ist deshalb auch schon im Jahr 2020 vom Europäischen Gerichtshof wegen systematischen Verstoßes gegen die Richtlinien zur Luftreinhaltung verurteilt worden. Und da möchte ich jetzt gerne aber auch noch zu diesem besagten Ranking kurz blicken. Das ist von IQ Air, das ist ein Schweizer Umweltunternehmen und vergleicht eben die Feinstaubbelastung in 111 Metropolen weltweit und aktualisiert das Ranking auch stündlich und das ist aufgeschlüsselt in einem Punktesystem. Ein Wert bis 50 ist gute Luftqualität, ab einem Wert von 301 wird es gefährlich. Und da ist aktuell, wenn man da reinschauen, der höchste Wert gemessen in Delhi, Indien, mit einem Wert von 192. Der niedrigste Wert in Salt Lake City aktuell in den USA mit einem Wert von 5. Mailand, dass wir das auch wiederfinden, liegt aktuell auf Platz 11, Wert 152. Das heißt, das ist dann schon auch im ungesunden Bereich auf jeden Fall. Und Österreich liegt auf Platz 94 von 111. Wir haben einen Wert von 23, also laut dieser Skala ist bei uns alles im grünen Bereich und eine gute Luftqualität herrscht.
Die Luft ist hier so rein.
Wunderbar. Ausgezeichnet. Tief durchatmen.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!